Zum zweiten Mal nun haben wir in Erfurt den Kongress Health in Care Professions durchgeführt, bei dem es ja darum geht, wie wir am besten die Millionen Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen in Deutschland betriebsärztlich versorgen. Und, wie ihr wisst, geht es da nicht nur um individuelle Vorsorgen und umfassenden Impfschutz. Nein, die Arbeitsmedizin hat den gesetzlichen Auftrag, generell zu gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen beizutragen. Hier spielt der Gesundheitssektor sowohl wirtschaftlich für Deutschland als auch gesellschaftlich eine tragende Rolle. Hier wird jede helfende Hand gebraucht, sodass jeder und jede Beschäftigte möglichst gut und gesund beschäftigt bleiben soll. Diese enorme Bedeutung spiegelt sich in dem diesjährigen Motto des Kongresses »Gesund versorgen, Beschäftigungsfähigkeit als systemische Aufgabe« wider. Und ich habe euch diesmal zu diesem Thema und rund um den Kongress wieder ein paar Stimmen eingefangen, die euch die Vielfalt der arbeitsmedizinischen Themen und Fragestellungen ganz ausgezeichnet illustrieren. Von Beschäftigungsfähigkeit und Rehabilitation bis Mutterschutz und Gewaltprävention. Hier, wo Arbeit auf Gesundheit trifft.
Arbeit trifft Gesundheit.
Der arbeitsmedizinische Podcast.
Mit Susanne
und Lukas. Heute zu Health in Care Professions 2026. Gesund versorgen, Beschäftigungsfähigkeit als systemische Aufgabe. Auch wenn Health and Care Professions natürlich ein arbeitsmedizinischer Kongress ist, haben wir auch diesmal wieder deutlich gemacht, dass die Relevanz der besprochenen Themen weit über unser Fach, das Fach der Arbeitsmedizin, hinausgeht. Hier geht es tatsächlich um knallharte, systemische Fragestellungen. VdBW-Pressesprecherin Dr. Vera Stich-Kreitner und Präsidentin Susanne Liebe haben das im Pressegespräch vorab klar herausgestellt.
Wie bleibt unser Gesundheits- und Sozialwesen arbeitsfähig, wenn diejenigen, die das System tragen, selbst immer stärker unter Druck geraten? In der öffentlichen Diskussion sprechen wir viel über Krankenhausreform, Personalengpässe, Fachkräftemangel, Bürokratie, Finanzierung und Digitalisierung. Diese Diskussion bleibt unvollständig, wenn nicht hinterfragt wird, was das alles für die Arbeitsrealität der Beschäftigten bedeutet. Für Belastungen, Verantwortung, Erholung und die Möglichkeit, lange gesund im Beruf zu bleiben. Genau hier setzt der VdBW mit diesem Kongress an, unter dem Motto »Gesund versorgen, Beschäftigungsfähigkeit als systemische Aufgabe« widmen wir uns der Frage, welche konkreten Anforderungen die Beschäftigungsfähigkeit gefährden können, was dagegen unternommen werden kann und welcher Bedeutung im Versorgungssystem die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten zukommt. Denn Beschäftigte im Gesundheitswesen sind eine tragende Säule unserer gesellschaftlichen Infrastruktur. Sie sichern medizinische Versorgung, Pflege, Betreuung, Teilhabe und Bildung. Sie ermöglichen zugleich, dass andere gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche funktionieren. Wenn Kinderbetreuung ausfällt, wenn die Pflege nicht verlässlich organisiert werden kann, wenn Krankenhausstationen unterbesetzt sind, dann betrifft das nicht nur einzelne Einrichtungen. Dann betrifft das dann Familien, Arbeitskolleginnen und Kollegen, Arbeitgebende und die gesamte Wirtschaft und kostet schlussendlich schlimmstenfalls das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit unserer Gesellschaft.
Beschäftigungsfähigkeit ist keine Privatsache. Sie ist ein zentraler Teil der Infrastrukturpolitik. Diese Erkenntnis ist das Kernanliegen dieses Kongresses. Die Menschen, die im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiten, stellen keine unbegrenzt verfügbare Ressource dar. Sie sind Fachkräfte, aber sie sind auch selbst Menschen mit Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen, eigenen Erkrankungen, eigenen Belastungsgrenzen und eigenen Lebensphasen. Und genau deshalb ist die Frage der Beschäftigungsfähigkeit so zentral. Es geht eben nicht darum, Beschäftigten noch ein weiteres Resilienztraining oder eine weitere Rückenschule anzubieten, während die Verhältnisse unverändert bleiben. Es geht darum, Arbeit so zu gestalten, dass Menschen in diesen Berufen langfristig gesund leistungsfähig und motiviert bleiben können. Das ist eine Führungsaufgabe. Es ist eine Organisationsaufgabe. Es ist eine politische Aufgabe und es ist eine zentrale Aufgabe der Prävention.
Soziologe und Buchautor Stefan Schulz lieferte mit seiner Keynote zur Abbruchkante der alten Republik das demografische Panorama für die anstehenden Aufgaben, für die Versorgung der Versorgenden. Vorab im Pressegespräch gab er schon mal einen kleinen Einblick in seine Rede.
Stefan, du hast jetzt unsere Worte gehört. Aus deiner Sicht, was rollt denn da auf uns im Gesundheits- und Sozialwesen eigentlich zu?
Ja, die Altenrepublik ist ein erstmal ein Begriff, immer wenn ich darüber rede, wenn ich eingeladen werde, selten bei Ärzten erstaunlicherweise, frage ich immer auch im Publikum, fühlt man sich gerade in der Altenrepublik? Was ist die Altenrepublik? Typischerweise bin ich dann in urbanen Zentren und dann ist die Altenrepublik immer ganz fern. Jetzt bin ich heute in Erfurt, hier unter den Betriebsärzten, und das ist auch meine Heimat. Ich weiß, dass ich hier näher dran bin, aber so wie Sie beide das jetzt ausgeführt haben, also dass wir eine Beschäftigungsfähigkeit eigentlich nicht nur als Grundbegriff, sondern als Rohstoff für Deutschland haben, weil wir exportieren weder KI-Tokens noch Öl noch sonstige Rohstoffe, sondern wir haben einfach nur die menschliche Arbeit. Und an diesem Paradigma ändert weder die KI-Wende, die uns schon viel Arbeit abnimmt, etwas, noch 5 Jahre Stagnation. Also die Beschäftigungsfähigkeit allgemein ist die Grundlage der deutschen Volkswirtschaft. Und die muss aufrechterhalten werden, was bedeutet, das ist durchaus eine Win-Win-Win-Situation für alle, wenn man nicht 14.30 Uhr den Anruf bekommt, bitte raus aus der Werkshalle, das Kind muss abgeholt werden. Und wenn man diese Kette jetzt einmal lang geht, vom typischen Werksarbeiter, vom Büroarbeiter, wie auch immer, zu demjenigen, der für ihn Pflegearbeit übernimmt, sei es für die Alten, ist natürlich eine Gesellschaft, die 85% der Altenpflege, die eigentlich stationär sein sollte, privat erledigt, große Belastung. Dann hat man nicht nur die Alten, sondern auch noch die Kinder. Das ist dann eine Doppelbelastung. Und dann hat man noch den eigentlichen Hauptberuf. Also man ist sozusagen fast dreifach belastet. Also dieser ständige Wechsel aus von Leuten, die ihre Erwerbsarbeit schon gerne machen, in die Care-Arbeit. Und dann hört man, und das habe mich jetzt eingelesen in die Themen, die hier heute auch und morgen besprochen werden, dass man sich eigentlich um diese Sorgearbeiter, denen man ja seine Sorge abgibt, die Kinder, die Alten, dass man sich um die auch noch Sorgen machen müsste und dann deren Betriebsärzte plötzlich Alarm schlagen, weil sie sich auch nicht sehr gut aufgehoben fühlen. Also da sind wir nicht nur mitten in der Alten Republik, sondern wirklich an der Abbruchkante der Alten Republik. Also wenn es hier scheitert, dann zieht sich das als Scheitern einmal durch die gesamte Volkswirtschaft und das kann sich Deutschland eigentlich wirklich gar nicht leisten.
Ja, und du hast ja viele Gedanken gemacht, wie du gerade ausgeführt hast. Was sind denn deine Auswege? Du bist ja auch Sozialwissenschaftler, Autor und Podcaster mit sehr interessanten Beiträgen und führst auch immer wieder dazu aus. Du guckst also dir viele gesellschaftliche Themen an und das ist eins davon. Das Stichwort ist Demografie oder demografischer Wandel.
Ja, also zum einen, um das Problem zu beschreiben, die Lösung stelle ich gleich gerne vor. Die Demografie wird grundsätzlich und immer unterschätzt. Ich war noch bei keiner Veranstaltung, wo ich eingeladen wurde, wo es nicht in den Nachgesprächen so, oh ja, wusste ich gar nicht, das ist ja wirklich dramatisch. Ich werde nachher in meiner Keynote auch mal kurz zeigen, wie die Jahrgänge sich eigentlich entwickeln, aus denen man gerade so rekrutiert. Also steiler kann man den Pfeil gar nicht nach unten malen. Thema Migration, so wie wir darüber diskutieren, verspielen wir gerade alle Chancen, die wir auf diesem Felde haben. Und jetzt ist die Frage, wie löst man dieses gigantische Problem? Mein Angebot heute ist natürlich, und diese Pointe kann ich hier verraten und die werde ich nachher sehr breit walzen, gerade Ärzte, und es betrifft viele Professionen, aber bei den Ärzten kann man sogar noch so Jokes machen, ja, wenn man einen Notfall hat, ruft man natürlich einen Arzt, nur wen ruft der Arzt, wenn der Arzt einen Notfall hat, und nun bin ich nachher in einem Raum mit sehr vielen Ärzten, die eigentlich einen Notruf wählen wollen, aber sie wissen gar nicht, wen sollen sie jetzt anrufen, und aus dieser Schleife kann man ausbrechen. Die Medikalisierung, wie ich gelernt habe, Also dass man kennt es allgemein als Individualisierung, dass man wirklich jedes Problem erstmal auf sich bezieht und sich fragt, ob man hier mit einer Therapie, mit einer Yogastunde, mit einem Urlaub nochmal wieder rauskommt oder ob man es als systemisches Problem begreift. Das ist ja hier ganz immanent. Also Ärzten muss man wirklich raten, bei manchen Problemen vielleicht nicht einen Arzt zu rufen und auch nicht einen Arzt um Hilfe zu beten oder sich nochmal Ratschläge einzuholen, eine Zweitmeinung, wie auch immer, das sind ja alles Begriffe aus diesem Metier, sondern zu sagen, nö, mit medizinischen Lösungen kommen wir hier gar nicht weiter, sondern wir brauchen jetzt Geld. Also die systemische Lösung ist einfach Geld, ist immer Budget und Budget heißt einfach Politik. Und was mich immer wieder wundert und hier insbesondere, warum diese Argumentation noch nicht gemacht wurde, zu sagen, es ist nicht einfach nur, dass es Leuten schlecht geht, wenn sie in den, ich sage jetzt mal, Helferberufen, in den Sorgeberufen nicht gut versorgt sind oder deren medizinisches Personal auch noch ausfällt, sondern das sind ganz groß verrechenbare gesellschaftliche Opportunitätskosten. Also wenn 3 Millionen Leute aus einem 45 Millionen Erwerbspersonenpotenzial gebunden sind durch Pflegearbeit, die nicht nur körperlich anstrengend ist, sondern auch seelisch-geistig belastet, dann weiß ich gar nicht, warum das noch nicht durchgerechnet wurde, was das an minus BIP bedeutet. So, und das kann nicht so kompliziert sein, das auszurechnen. Also mit Hilfe von KI kriege ich eine Überschlagsrechnung, bei der ich, wenn ich mit Volkswirtschaftlern darüber rede, die einfach nur sagen, ja, es ist im Grunde die Zahl. Also die könnte man jetzt nochmal auf die dritte Kommastelle genauer nehmen, aber im Grunde rechnen wir hier in substanziellen BIP-Werten, die wir einfach an Opportunitätskosten um kleine, also wirklich relativ dazu kleine, nee, hier nochmal eine Einsparung bei der gesetzlichen Krankenversicherung, hier nochmal ein bisschen Pflege, hier noch ein bisschen weniger Beitrag und so. Das sind alles Kosten, die stehen so auf dem Papier, aber die große Opportunitätskostenrechnung, die das aufmacht, die schreibt niemand nieder. Und die kann man aber niederschreiben. Also das ist gar nicht so kompliziert, glaube ich. Von daher wird das nachher mein Appell sein. Auch die Mediziner, und wenn sie es selber nicht rechnen, müssen sie sich halt volkswirtschaftliche Hilfe holen. Aber das kann man durchrechnen.
Das ist mega spannend. Ich glaube, wir haben unsere Gespräche auch in der Zukunft. Ich freue mich drauf und ich bin sehr gespannt und freue mich heute auf deine Keynote.
Stefan hat seine Keynote direkt selbst aufgezeichnet und allen Interessierten aus seiner Seite zur Verfügung gestellt. Ich werde sie auch in den Shownotes verlinken. Vielen Dank, Stefan. Vor allem für die Impulse, die nicht nur den Teilnehmenden nochmal deutlich aufgezeigt haben, wie wichtig ihre Aufgabe ist, sondern auch für viel Diskussion gesorgt haben. Mit der pragmatischen Bereitstellung hat uns Stefan natürlich nochmal gezeigt, wie wertvoll digitale Lösungen sein können. Das gilt natürlich auch speziell für die Arbeitsmedizin. Jetzt sitze ich hier mit Dr. Michael Drees, Vizepräsident des VDBW und auch Moderator des Blogs Digitale Anwendungen. Hallo Michael.
Hallo Lukas. Schön, dass wir hier in Erfurt wieder zusammen sind.
Ja, ich freue mich auch immer, wenn wir die Gelegenheit haben, zusammen ins Gespräch zu kommen, die Themen zu bearbeiten, gerade auch in der Digitalisierung in der Arbeitsmedizin. Das ist ja auch so ein Thema, was uns verbindet, auch in dem Blog gestern. Was waren denn so für dich die Schwerpunkte oder was sind generell die Schwerpunkte für dich in dieser Thematik?
Genau, wir hatten ja gestern einen ganzen Blog hier beim HECP, wo wir uns über digitale Anwendungen und KI ausgetauscht haben. Ich glaube, beides muss man jetzt immer zusammendenken. Und wir hatten viele interessante Vorträge. Und ich glaube, eine Quintessenz, die wir mitgenommen haben, ist, digitale Anwendungen und KI sind da, die verschwinden auch nicht wieder und wir haben die Chance, die richtig zu gestalten, für uns richtig und gut zu nutzen. Und das kam, glaube ich, bei jedem Vortrag wurde das deutlich. Was auch deutlich wurde, ist, dass noch keiner genau sagen kann, wohin diese Entwicklungen insgesamt gehen. Und das ist einfach so, dass wir da noch keine Langzeiterfahrungen haben und wir im Moment noch nicht ganz genau abschätzen können, welchen Nutzen, welchen Mehrwert bringen viele digitale Anwendungen und auch KI-Anwendungen, insbesondere in der Arbeitsmedizin, wenn wir an die betriebsärztliche Sprechstunde denken, welche Tools, welche Gadgets, welche Wearables und so weiter, sind da sinnvoll und können von uns gewinnbringend eingesetzt werden, dass auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die uns in der Sprechstunde gegenüber sitzt und das Unternehmen und wir selber auch einen Mehrwert davon haben.
Ja, was würdest du denn sagen, sind so die Herausforderungen im Umgang mit der digitalen Technik in der Arbeitsmedizin ganz konkret?
Naja, viele Dinge sind ja im Moment auch noch so ein bisschen im Stadium des Ausprobierens. Und ich finde es immer toll, wenn wir, auch gestern haben wir das gesehen, wir haben sehr lebhaft diskutiert mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres Blogs gestern. Es war eine sehr anregende Diskussion. Und da wird deutlich, dass wir selber ja noch viel da einfach auch lernen und ausprobieren und auch ein bisschen experimentieren. Und es gibt jede Woche neue Ideen, ne? Neue digitale Anwendungen, neue KI-Tools und man muss da echt am Ball bleiben. Das ist eine Herausforderung, ja, dass wir das alles so nebenbei ja auch noch quasi mitlernen müssen und neu denken müssen und neu lernen müssen. Und eine andere Herausforderung sehe ich schon auch darin, dass das alles technisch auch irgendwie zuverlässig funktioniert. Wir hatten gestern sehr häufig das Thema Schnittstellen, also hier nochmal eine Plattform, da nochmal ein Tool, da nochmal eine neue Software. Sorgt das nicht dafür, dass noch mehr Schnittstellen kommen und macht das dann am Ende nicht noch mehr Arbeit als früher? Das wäre natürlich nicht die richtige Lösung.
Ja, jetzt bist du ja auch Vizepräsident des VDBW und wie kann denn der Verband dann an der Stelle unterstützen, genau diese mit diesen Herausforderungen auch umzugehen?
Ich sage ja immer so gerne, dass wir mit unseren fast 4.500 Mitgliedern im Verband, dass wir da einen enormen Erfahrungs- und Wissensschatz haben. Und den wollen wir ja viel mehr noch heben und nutzen als vielleicht in der Vergangenheit. Und auch das war gestern ein schönes Beispiel, die lebhafte Diskussion. Und, das hast du ja selber vorgestellt, Lukas, unsere neue Plattform VDBW vernetzt und auch das Forum die Arbeitsmedizin, das wir eingerichtet haben. Nicht nur für unsere eigenen Mitglieder, dafür ist der Bereich VDBW vernetzt, ein geschlossener Raum, um da sicher zu diskutieren, Fragen auszutauschen, auch Dinge, die man vielleicht im Bereich digitale Anwendung oder KI oder EPA und Gematik-Anbindung, das ist ein weiteres Riesenthema, wo wir, glaube ich, noch ganz viele Fragezeichen haben, dass wir uns da untereinander austauschen können und dass man da Fragen stellen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man dann gesagt bekommt, ach, Sie sind ja, leben ja hinterm Mond und so. Ne? Also das ist, glaube ich, ein ganz tolles neues Format, was wir ja jetzt auch schon nutzen. Und mit dem Forum die Arbeitsmedizin öffnen wir das ja sogar noch für die Mitglieder von DGAOM und BSAFB. Also da kommt noch mehr geballte Kompetenz sozusagen zusammen. Und das ist einfach so, ja, meine große Hoffnung, dass wir da alle gemeinsam für den Verband, aber auch für die Arbeitsmedizin insgesamt einen guten Weg finden und gute neue Lösungen vorschlagen. Aufgabe wird es dann sein, das auch immer wieder bei Entscheidungsträgern, ob in der Politik oder in anderen Institutionen, bei den BGen, bei der DGUV, wo auch immer, dass wir uns da zu Wort melden und einfach auch eigene Impulse einbringen, welche digitalen Anwendungen, welche KI-Anwendungen hätten wir denn auch gerne in der Arbeitsmedizin.
Ja, super. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke, Michael.
Sehr gerne und wir sehen uns alle bestimmt wieder beim DBK in Mainz im Oktober.
Ja, freue ich mich auch schon dann drauf. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ein weiterer Schwerpunkt des Kongresses war die geschlechtersensible Arbeitsmedizin. Gemeinsam mit Dr. Tanja Menting aus der wissenschaftlichen Leitung des Kongresses habe ich darüber gesprochen, warum Themen wie Mutterschutz, Wechseljahre oder Präventionsverfahren heute stärker denn je in den Fokus der Arbeitsmedizin gehören.
Ja, Tanja, so schnell sieht man sich wieder. Letztes Jahr haben wir auch schon gesprochen hier beim HECP. Dr. Tanja Menting, die leitende Betriebsärztin des Uniklinikums Bonn. Hallo Tanja.
Ja, ich grüße dich. Ja, nachdem der letzte HECP oder der erste HECP im letzten Jahr ja ein großartiger Erfolg war, war die Wichtigkeit natürlich gegeben, die Themen, die wir im letzten Jahr erstmalig aufgegriffen haben, für BetriebsärztInnen, die Betriebe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege betreuen, entweder zu vertiefen, wieder aufzugreifen, auf jeden Fall zum Thema zu machen.
Ja, genau. Du hast ja auch beim zweiten Health and Care Professions eine tragende Rolle als Mitglied der wissenschaftlichen Leitung und du hast mehrere Blöcke moderiert, unter anderem geschlechtersensible Arbeitsmedizin und Mutterschutz. Was waren denn so die Themen, die dich aus diesem Block besonders beschäftigt haben oder wo du sagst, das ist jetzt ein aktuell besonders wichtiges Thema?
Also ich denke, das Thema Mutterschutz ist ja, also Mutterschutz ist Arbeitsschutz, ist ein ganz zentrales Thema, was es auch lohnt, immer wieder als Themenblock mit in den Kongress mitzunehmen, gerade weil der Ausschuss für Mutterschutz, der ja gegründet wurde im Jahre 2018 mit der Novellierung des Mutterschutzgesetzes, ja in den letzten Jahren Jahren einen enormen Sprung gemacht hat. Das heißt, die ersten Mutterschutzprodukte sind auf den Weg gekommen. Und gerade für die Betriebe im Gesundheitswesen von Relevanz sind ja auch die Themen Gefahrstoffe, also Umgang mit volatilen Anästhetikern wie Isofluran, Desfluran, Sevofluran. Das heißt, Gefahrstoffe, denen schwangere Frauen, werdende Mütter oder dem ungeborenen Kind gegenüber nicht ausgesetzt werden dürfen, weil sie jahrelang als unverantwortbare Gefährdung galten. Das heißt, werdende Mütter wurden komplett aus dem OP rausgenommen. Da haben wir heute eine wirklich gute Mutterschutzregel auf den Weg gebracht, die letztendlich auch Tätigkeiten definiert, unter denen werdende Mütter, schwangere Frauen arbeiten können, weil wir können uns das auch einfach gar nicht leisten im Gesundheitswesen. Also ich sag mal, wir brauchen unsere qualifizierten Kräfte, wir brauchen unsere ÄrztInnen in Weiterbildung, wir brauchen FachärztInnen, OberärztInnen, wir brauchen aber auch die Frauen in den Pflegeberufen, die wir zwingend in den entsprechenden Bereichen beschäftigen müssen. Sonst hat das große gesellschaftspolitische, betriebswirtschaftliche Folgen für jeden Arbeitgeber.
Ja, auch einfach, weil der Frauenanteil im Gesundheits- und Sozialwesen ja relativ hoch ist, ne?
Genau, absolut. Das mitstarke Geschlecht, also gerade auch in den Pflegeberufen ist ja der Frauenanteil besonders hoch. Aber ich sag mal, in den ärztlichen Berufen steigt ja auch die Anzahl der beschäftigten Frauen. Dort ist es ein ganz zentrales Thema und vor allen Dingen, ich sag mal, wir wollen ja auch die Gesellschaft ankurbeln. Und wir brauchen den Nachwuchs. Und es ist auch nicht mehr zeitgemäß, ja, Frauen letztendlich aus den Bereichen rauszunehmen, zumal das ja auch für die Frauen selbst verheerende Konsequenzen hat, wenn man bedenkt, dass Frauen ÄrztInnen letztendlich in Weiterbildung ja ihre Weiterbildungszeit auch brauchen, wenn sie ins Beschäftigungsverbot geschickt werden, also in dem Falle ins betriebliche Beschäftigungsverbot, dann müssen sie ja die entsprechende Weiterbildungszeit am Ende dranhängen und das ist absolut nicht mehr zeitgemäß.
Wir sprechen ja also hier von Männern und Frauen. Gerade das Thema geschlechtersensible Arbeitsmedizin, das war ein Teil dieses Blocks. Was spielt denn diese Geschlechtsspezifik für eine Rolle überhaupt für die Arbeitsmedizin?
Also in den, zuerst, wenn wir den Begriff hören, geschlechtsspezifische Arbeitsmedizin, denken die meisten erstmal an das weibliche Geschlecht, ne, weil wir in dem frauendominierten Gesundheitssektor Frauen beschäftigen, die irgendwann mal in die Menopause kommen oder in die Postmenopause, was mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen assoziiert sein kann. Frauen arbeiten im Wechselschichtdienst 365 Tage im Jahr, 24/7. Und wenn man sich diesen zahlreichen Symptomen oder den Symptomkomplex von bis zu über 200 diversen Symptomen anschaut, also nicht nur das vermehrte Schwitzen, sondern auch die nächtlichen Tachykardien, also Herzstolpern, einhergehend mit Schlaflosigkeit bis hin zur depressiven Verstimmung, was natürliche Folge dessen ist, kann man sich ja vorstellen, wenn diese dann unausgeschlafen mit Schmerzen auch muskelskeletales Syndrom, was ja auch als Symptomkomplex definiert ist, also Schmerzen in den kleinen und großen Gelenken, dann in diesen Berufen, sondern in den pflegenden Berufen, wo schwer gehoben und getragen wird, ziehen und schieben von Lasten eine Rolle ist, dass diese letztendlich ihre Arbeitsleistung dann nicht mehr so erbringen können wie vor Beginn der Wechseljahre, ist verständlich. Und da denke ich, haben wir ein Gap oder ein ganz deutliches To-Do der Beratung des Arbeitgebers, dass der Arbeitgeber den Beschäftigten ein entsprechendes Angebot unterbreiten kann und wir BetriebsärztInnen als die ExpertInnen, ne, weil wir die Arbeitsplatzkenntnis besitzen und den medizinischen Symptomkomplex kennen, die Beschäftigten dahingehend beraten können, wie der Einsatz in den entsprechenden Berufen gesundheitsförderlich gestaltet werden kann. Auch hier muss ich sagen, können wir es uns nicht mehr leisten, dort wegzuschauen, weil das die katastrophale Folge wäre, vermehrte krankheitsbedingte Fehltage. Wir haben ja auch auf dem Kongress von unserer Präsidentin Frau Liebe gehört, wie viele bezahlte und unbezahlte Überstunden geleistet werden, nämlich von denjenigen, die das Gesundheitssystem aufrechterhalten müssen, durch krankheitsbedingte Ausfälle, unter anderem von diesen Personengruppen. Natürlich nicht nur, aber auch das andere Geschlecht darf an der Stelle nicht vernachlässigt werden, weil ich sag mal, Männer, das ist auch hinreichend bekannt, gehen seltener zum Arzt oder zur Ärztin, also gerade dieses Angebot von Gesundheitscheck-ups oder Vorsorgeuntersuchungen werden von dieser Personengruppe seltener wahrgenommen. Hier haben wir auch eine wichtige und zentrale Rolle, weil wir reden hier von Menschen im Erwerbsleben. Wenn Menschen sich grundsätzlich gesund fühlen, finden sie den Weg nicht in die hausärztliche Praxis zum Check-up. Wir sind also die einzige ärztliche Personengruppe, die diese Menschen im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge sehen. Deswegen haben wir hier einen ganz wichtigen gesellschaftspolitischen Auftrag auch. Also sowohl in der Beratung der Beschäftigten mit dem Ziel des Erhalts der Erwerbsfähigkeit, der Arbeitsfähigkeit, aber auch mit Blick auf die Beratung des Arbeitgebers, dieses wichtige und zentrale Thema mitzunehmen als Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung und das natürlich mit dem Fokus, Maßnahmen abzuleiten, die der Arbeitgeber dann auch gut beraten ist, umzusetzen.
Ja, ich habe gerade auch noch mal ins Programm geschaut und da stand was von Wechseljahren beim Mann. Haben Männer Wechseljahre?
Tatsächlich ist dieser Symptomkomplex bei Männern weniger stark bis gar nicht ausgeprägt. Also bei Frauen ist es ja so, dass die Symptome ja verursacht werden aufgrund des Östrogen- und Progesteronmangels, der in den Wechseljahren auftritt. Bei den Männern ist es so, dass der Testosteronmangel nicht eintritt. Das heißt also maximal bis hin zu 2% kann der Testosteronspiegel bei Männern abnehmen, aber in der Regel ist das bei Männern überhaupt nicht der Fall. Das heißt, die typischen Wechseljahre beim Mann gibt es so in der Form nicht. Aber sie sind natürlich auch die Leidtragenden davon, weil ja die Frauen, wenn sie in die Wechseljahre kommen und die Arbeitsfähigkeit oder die Belastbarkeit auch nicht mehr gegeben ist, das ja entsprechend auffangen müssen. Also würde ich sagen, ist auch das ein Thema für den Mann.
Ja, auf jeden Fall. Das war also der eine Block und du hattest noch einen anderen Block. Da ging es um sozialmedizinische Fragestellungen. Was kann ich mir denn darunter überhaupt vorstellen?
Naja, also da ist letztendlich ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, wenn wir themenkomplexe Fragestellungen quer durch die Sozialgesetzgebung betrachten. Also da haben wir ja auf der einen Seite unseren Unfallversicherungsträger, das 7. Sozialgesetzbuch, das wurde in diesem Kongress jetzt noch gar nicht thematisiert, habe ich mir schon auf die Agenda für nächstes Jahr geschrieben. Aber wir haben das Thema des 9. Sozialgesetzbuches, nämlich betriebliches Eingliederungsmanagement thematisiert. Eine von mir sehr geschätzte Kollegin, die ihrem Arbeitgeber Currenta ein, ich sag mal, deutschlandweit, glaube ich, seltenes Modell fährt, nämlich ärztlicherseits das betriebliche Eingliederungsmanagement begleitet und dort auch letztendlich die Fallstricke geschildert, die in der Umsetzung in der betrieblichen Praxis damit assoziiert sind. Aber was ich noch viel interessanter fand, der Titel hieß das Präventionsverfahren die kleine Schwester des BEM, Fragezeichen, weil den Paragraphen 167 Absatz 2 des 9. Sozialgesetzbuchs, das betriebliche Eingliederungsmanagement, ist, glaube ich, allen BetriebsärztInnen hinreichend bekannt. Aber das Präventionsverfahren, der Absatz 1, den der Arbeitgeber letztendlich auch bei Beschäftigten mit einem Grad der Behinderung ziehen kann, wenn es, ich sag mal, um Einschränkungen der Leistungsfähigkeit geht, bevor letztendlich eine Person bedingte oder krankheitsbedingte Kündigung ausgesprochen wird, ist der Arbeitgeber verpflichtet, das sogenannte Präventionsverfahren einzuleiten. Anders als beim betrieblichen Eingliederungsmanagement kann er das ohne Zustimmung der Beschäftigten machen, also das BEM-Verfahren für diese Person, für die BEM-berechtigte Person freiwillig, das Präventionsverfahren aber nicht. Und ich glaube, dass dort auch viele Betriebe, weil sie eben das nicht kennen, denen auch also Chancen vertan werden. Ne? Sie wissen ja auch, dass sie nicht einfach eine krankheitsbedingte Kündigung bei Menschen mit einem Grad der Behinderung von 30, die gleichgestellt sind oder höher, Grad der Behinderung ab 50 aussprechen können, ohne dass das Integrationsamt dazu befragt wird. Ne? Da müssen also schon alle möglichen Maßnahmen ausgeschöpft werden. Und ich glaube, das war wichtig, dass wir dieses Thema auf dem Kongress platziert haben, weil es eben den meisten Menschen nicht bekannt ist. Aber dann haben wir erst zwei Sozialgesetzbücher thematisiert, nämlich SGB 9 und SGB 7, aber SGB 5 haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also gesetzliche Krankenversicherung und die, ich sag mal, der gesetzliche Auftrag der gesetzlichen Krankenversicherung mit Blick auf Prävention haben wir also in diesem Kongress noch gar nicht angeschnitten, geschweige denn Berufskrankheitenverfahren nach SGB 7. Was wir allerdings noch platzieren konnten, ist das Thema Antragstellung für medizinische Leistung zur stationären Reha. Hatten wir zwei hochkarätige ReferentInnen der Deutschen Rentenversicherung Bund zu Gast.
Genau, mit Dr. Jaster und Dr. Blichmann haben wir tatsächlich schon gesprochen. Wir haben auch über das Thema BEM gesprochen, aber ich muss jetzt doch mal nachhaken, dieses Präventionsverfahren. Kannst du uns zum Schluss vielleicht noch ganz kurz erklären, wie das funktioniert? Mir ist es auch neu.
Wenn Menschen mit einer Schwerbehinderung oder gleichgestellte Menschen ihre Arbeitsleistung, ich sag mal, der Arbeitgeber spricht ja gerne von vertraglich geschuldeten Leistungen, nicht mehr nachkommen kann, ist der Arbeitgeber aber verpflichtet zu prüfen, ob im Sinne des Präventionsverfahrens durch zum Beispiel Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Möglichkeiten geschaffen werden können, damit der Arbeitsplatz doch erhalten werden kann. Und bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Schauen wir mal, was weiß ich, in der Kita, im Küchenbetrieb der Kita oder in der Mensa einer großen Klinik, wo mit großen Töpfen gehandhabt wird. Und wenn eine Person zum Beispiel Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems hat, Impingement-Syndrom oder sonstige Bewegungseinschränkungen des oberen Bewegungsapparats, dann könnte man ja schauen, ob man den technischen Beratungsdienst des Inklusionsamts einschaltet, die dann rauskommen und zu schauen, ob wir entsprechende Materialien zur Verfügung stellen können, also den großen Nudelkocher, die Nudelmaschine zum Beispiel, die heutzutage eigentlich noch gar keiner kennt, obwohl es also wirklich wunderbare technische Möglichkeiten gibt. Und dann geht der nächste Weg, also wenn es Möglichkeiten zur Leistung, zur Teilhabe am Arbeitsleben gibt, transferiert die technische Beratungsstelle des Inklusionsamts das an die Fachstellen der Länder und diese sind letztendlich die geldgebende Instanz und die gibt auch Fördergelder und schon haben wir einen Arbeitsplatz erhalten oder der Arbeitgeber muss auch prüfen, ob vielleicht der Arbeitsplatz, den die Person gerade innehat, nicht geeignet ist, aber vielleicht eine Einsatzmöglichkeit an einem anderen Arbeitsplatz möglich wäre. Und dort sind die entsprechenden Beratungsstellen des Inklusionsamts entsprechend auch Ansprechpersonen. Ich habe ja auch scherzeshaft gesagt, dass es keine Drohung ist, sondern eine Ankündigung, dass wir das Thema Reha vor Rente nochmal platzieren werden. Also wenn dort der Anspruch ist, dass wir BetriebsärztInnen, die ja eigentlich die ExpertInnen sind, die Reha-Anträge stellen, weil sie a, die Arbeitsplatzkenntnis besitzen und weil sie die Funktionseinschränkungen der Beschäftigten kennen, mit dem Ziel des Erhalts der Erwerbsfähigkeit, wenn die Erwerbsfähigkeit erheblich bedroht ist, von uns fordern, dass wir, ja, ich sag mal, verständliche Reha-Anträge stellen, dann habe ich aber auch die Erwartungshaltung, dass wenn wir Reha-Anträge stellen, dass wir dann aber am Ende in der sozialmedizinischen Epikrise des Reha-Berichts auch ein sozialmedizinisches Leistungsbild bekommen, aus denen auch die Einsatzmöglichkeiten der Beschäftigten eindeutig hervorgeht. Das heißt, wir müssen BetriebsärztInnen und RehabilitationsärztInnen der deutschen Rentenversicherung müssen miteinander ins Gespräch kommen, die müssen miteinander kommunizieren. Das darf keine einseitige Schiene sein, sondern das muss auf jeden Fall beide FunktionsträgerInnen berücksichtigen. Das war ja meine Ankündigung, dass wir das auf dem nächsten Kongress vielleicht auch zum Thema machen.
Ja, sehr gut. An der Stelle kann ich auf unsere Folge 21 verweisen. Rehabilitation zurück mit neuer Kraft, in der wir schon mit Dr. Markus Jaster und Dr. Beate Blichmann von der Deutschen Rentenversicherung Bund gesprochen haben. Ja, Tanja, dann bedanke ich mich wieder für deine Zeit und natürlich für deinen Einsatz für den Kongress. Ich freue mich schon ganz besonders auf nächstes Jahr in Hamburg.
Ja, immer wieder gerne. Ich freue mich schon auch schon auf den nächsten Kongress, weil nach dem Kongress ist vor dem Kongress und du hast ja gerade auch schon gehört, wie viele Ideen und Inspirationen sich schon aus einem oder aus diesem Kongress ergeben haben. Und ich denke, wir haben ja auch sehr positives Feedback bekommen von unseren BetriebsärztInnen. Ich denke, dass wir uns ja auch im nächsten Jahr erneut steigern werden mit dem vielfältigen Angebot.
Super, ich freue mich. Spätestens bis dahin.
Bis dahin, ich freue mich ebenso. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ah, ist das Arbeitsmedizin?
Aber sowas von.
Arbeitsmedizin lebt aber nicht nur von erfahrenen Expertinnen und Experten, sondern natürlich auch vom Nachwuchs. Deshalb habe ich mit Samira Schwendrath gesprochen. Sie war zum ersten Mal bei Health and Care Professions, befindet sich gerade im praktischen Jahr ihres Medizinstudiums und berichtet, warum sie sich gerade für die Arbeitsmedizin so begeistert.
Jetzt sitze ich hier mit Samira Schwendrath, PJ-Studierende der Medizin. Erstmal hallo Samira.
Ja, hi, danke für die Einladung.
Meine erste Frage, was bedeutet PJ eigentlich?
Genau, das PJ bedeutet praktisches Jahr. Das ist das letzte Jahr im Medizinstudium, wo man halt keine Vorlesung mehr besucht, sondern in 3 tertialen A4 Monaten an die praktische Arbeit in der Klinik herangeführt wird.
Und wie sieht da dein Alltag aus? Wie kann ich mir das so ganz grob vorstellen?
Genau, ich arbeite in der Regel von montags bis freitags, bin dann auf Station. Jetzt gerade bin ich zum Beispiel in der Chirurgie. Da sind meine Aufgaben dann morgens einmal an der Frühbesprechung teilzunehmen, Blutentnahmen machen. Wir besuchen die Visite, gucken, wie es den Patienten geht und sind dann über den Tag verteilt im OP eingeteilt. Genau, und nach der Spätbesprechung am Nachmittag habe ich dann in der Regel frei.
Ja, okay. Und jetzt bist du ja hier beim Kongress Health in Care Professions. Ist ja ein spezielles Thema. Wie bist du überhaupt hierher gekommen?
Also auf die Idee gekommen, mich hier für die Förderung und das Stipendium zu bewerben, bin ich über meine Doktormutter. Ich schreibe meine Doktorarbeit in der Arbeitsmedizin. Und genau, bin darüber hierher gekommen, weil ich dann glücklicherweise auch angenommen wurde.
Aha, okay. Also du schreibst deine Doktorarbeit in der Arbeitsmedizin. Wieso Arbeitsmedizin?
Ursprünglich hat man das in der Uni nur ganz kurz behandelt als Vorlesung und da konnte ich mit dem Begriff nicht so wirklich was anfangen. Fand das aber ganz spannend und habe mich dann entschieden, eine Formulatur zu machen. Das sind 4 Wochen Praktikum, wo ich dann an einem arbeitsmedizinischen Zentrum war. Ja, und das hat mir im Prinzip dann so gut gefallen, dass ich mich auch entschieden habe, in dem Thema promovieren zu wollen.
Also das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man sich als Mediziner gleich von Anfang an für die Arbeitsmedizin interessiert. Was gefällt dir denn an der Arbeitsmedizin? Was findest du daran gut?
Also einerseits finde ich das super, wie vielfältig die Arbeitsmedizin an sich ist. Man sieht super viele Menschen, die halt mitten im Arbeitsleben stehen, aus super unterschiedlichen Branchen, die natürlich dann auch alle ihr eigenes Päckchen zu tragen haben oder halt ja unterschiedliche Belastungen auch mitbringen. Dahingehend ist das total vielfältig und individuell auf die Leute einzugehen. Der zweite Punkt ist, dass man super präventiv tätig sein kann. Egal, ob es jetzt irgendwie um Impfung geht oder um die Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass da in dem Umfeld was entsteht. Und der dritte Punkt, wie man die Arbeitgeber im Prinzip daraufhin sensibilisieren kann, dass sie auch ein schönes oder ja ein gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld für ihre Arbeitnehmer schaffen und in dem Sinne präventiv tätig sein, weil wenn wir gerade auch auf den demografischen Wandel gucken und wer weiß, ob das Renteneintrittsalter dann erhöht wird. Es ist ja auch super wichtig, die Leute möglichst lange gesund bei der Stange zu halten, weil wir alle auch gesund arbeiten wollen und gesund leben wollen.
Okay, jetzt sind wir am letzten Tag des Kongresses. Ich glaube, hast du bestimmt den ein oder anderen Vortrag dir angehört. Was sind denn so Themen, die dich hier besonders interessiert haben jetzt die letzten 2-3 Tage?
Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dann war es auf jeden Fall am zweiten Tag das Thema Mutterschutz. Das ist ja so gar nicht irgendwie in der Arbeitsmedizin verankert, sondern mehr im Mutterschutzgesetz. Aber ich finde das total wichtig, dass man auch schwangere oder stillende Frauen irgendwie im Arbeitsleben berücksichtigt, weil gerade die auch einen total wichtigen Wirtschaftsfaktor spielen. Und auch immer mehr dann in Vollzeit gerne wieder arbeiten möchten, sobald das Kind dann auf der Welt ist. Und da finde ich das super wichtig, die auch wieder gescheit zurück ins Arbeitsleben zu holen und da individuell auf die Schwangere bzw. Stillende oder Mutter auch eingehen zu können.
Noch andere Themen?
Heute ist das Thema psychische Belastung oder auch Gewalt gegenüber Leuten, die in sozialen und Pflegeberufen arbeiten, auch ja eigentlich den ganzen Tag über. Ich habe mir jetzt die ersten beiden Vorträge angehört, da ging es dann auch schon um psychosoziale Belastung in Schulen bezüglich insbesondere Schulleitungen und auch Gewalterfahrungen und Peer-Support, den man dann in Kliniken bekommt. Ja, und das interessiert mich auch total, finde ich super spannend und habe da selber auch noch nicht so viel von gehört.
Okay, vielen Dank. Da habe ich noch eine letzte Frage. Sehen wir uns nächstes Jahr in Hamburg wieder?
Ja, da bin ich auch total gespannt. Da wird ja auch schon fleißig Werbung gemacht hier in dem Previer. Würde ich auf jeden Fall super gerne mitnehmen, wenn ich dann auch hoffentlich mit dem Studium fertig bin und eventuell dann schon sogar in der Weiterbildung. Da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen und bin schon sehr gespannt.
Super, vielen Dank, Samira.
Ja, vielen Dank. Alles Gute und viel Spaß noch.
Tschüss.
Ein weiteres Highlight dieses Jahr war der Vortrag von Danielle Lautenschlag. Gewalt gegenüber Beschäftigten im Gesundheitswesen ist längst kein Randthema mehr. Wie man Beschäftigte besser auf solche Situationen vorbereiten kann und warum klassische Deeskalation allein häufig nicht ausreicht, darüber habe ich mit dem Konfliktcoach gesprochen.
Ich sitze jetzt hier mit Danielle Lautenschlag. Danielle Lautenschlag ist Geschäftsführer und Gründer von Wortgefecht und Konfliktcoach. Hallo Danielle.
Hallo, grüß dich.
Was macht ein Konfliktcoach?
Konflikte coachen. Nein, also was wir machen, der Unterschied zum Deeskalationstrainer ist, dass wir halt nicht Schwerpunkt auf das verbale Deeskalieren setzen, was man so kennt bei Deeskalationstrainern, sondern tatsächlich auf den körperlichen Teil. Das heißt, wir bringen den Teilnehmenden bei, aus welcher Branche auch immer, wie sie sich in diesen Momenten so physische Angriffe nicht nur erwehren können, sondern immer dem Arbeitsumfeld und Einsatzregeln entsprechend adäquat verhalten können, bewegen können, schützen können, verbringen können, fixieren können, je nachdem, wo wir sind.
Okay, also da sind wir jetzt schon direkt drin im Thema. Thema Gewalt, hier jetzt im Rahmen des HICP, Health and Care Professions, vielleicht die Frage, haben wir ein Problem mit Gewalt im Gesundheits- und Sozialwesen?
Ihr habt so ziemlich das Größte, ja. Also im Sozialwesen sowieso. Ja. Man muss sagen, es ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Also wir haben nicht nur diese Branche, wir sind bekannt für die medizinische Branche mittlerweile. Macht auch ehrlicherweise, glaube ich, 95% meiner Kunden aus mittlerweile. Da ist auch unsere Kernexpertise. Aber ursprünglich hatten wir natürlich andere Branchen, so Sicherheitsbranchen etc. pp. Zu sehen ist die Entwicklung überall, auch im öffentlichen Leben, Schlagwort oder Stichwort öffentliche Verkehrsmittel etc. pp., das kennt glaube ich jeder. Im medizinischen Kontext, also sprich im Gesundheitswesen, insbesondere Klinikkontext, habt ihr ein massives Problem. Ja, und das ist auch kein rein deutsches Phänomen, sondern die WHO spricht von einem globalen Problem. Und es gibt Länder, die noch härter betroffen sind als wir, deutlich härter. In Italien zum Beispiel wird diskutiert, ob das Militär stationiert wird, teilweise an Krankenhäusern, um zu schützen. Also das ist kein reines deutsches Phänomen, aber wir kriegen es halt auch besonders dicker ab.
Okay, also stelle ich mir schon herausfordernd vor, und von dem, was ich jetzt gehört habe, ist euer Deeskalationstraining vielleicht ein bisschen anders, als man es sonst kennt. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, also Deeskalationstraining schlechthin, glaube ich, verbindet jeder mit verbaler Deeskalation. Also Schutz von Thun, Wasserweg, Eskalationsstufen nach Glasel etc. pp. Und das hat auch alles eine Berechtigung, aber ich glaube, wir haben noch nie so viel gut ausgebildete, muss man dazu sagen, Deeskalationstrainer in Deutschland gehabt wie momentan. Und trotzdem haben wir signifikant steigende Übergriffszahlen von Jahr zu Jahr. So, das heißt, die Korrelation ist nicht so hundertprozentig gegeben. Und offensichtlich ist es so, dass die verbale Deeskalation häufig an ihre Grenzen stößt. Ist auch nachvollziehbar, wenn man versteht, dass das nur ein Angebot ist, was ich an den Angreifer stelle. Wenn er das nicht annimmt, nimmt das nicht an. Der entscheidet im Endeffekt darüber, ob er körperlich wird oder nicht. Und die Idee oder der Gedanke, dass man irgendwie Einfluss darauf hat, auf jemand anderen, der ist nicht richtig. Und das weiß man auch von sich selber. Beispiel aufhören zu rauchen, eine Diät machen. Da können einem tausend Leute was sagen, solange das nicht intrinsisch kommt, passiert da nichts. Und genauso ist es bei der Deeskalation. So, und wenn diese Fälle dann also aus dem Ruder laufen, und das tun sie zunehmend, dann muss es einen Plan B geben. Und dieser Plan B heißt immer nur Hilfe holen, Polizei holen, Sicherheitsdienste, und das ist auch alles in Ordnung. Dauert aber. So, und diese Zeit muss man irgendwie überbrücken. Und in dieser Zeit muss man irgendwie sich so weit schützen können zumindest, dass man Zeit gewinnt, dass Hilfe rechtzeitig kommen kann. Und der Gedanke ist immer nicht zu Ende formuliert, und da setzen wir an.
Hast du vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele für das, was ihr dann macht in so einer Situation?
Ja, ganz viele, also hunderte aus dem täglichen Gebrauch. Das wird wirklich viel eingesetzt, und es gibt auch Evaluationen mittlerweile über meine Arbeit oder unsere Arbeit, die auch ganz klar da zeigt, also es sind nicht meine Evaluationen, sondern von zum Beispiel DRK-Kliniken in Berlin. Da sind wir jetzt im dritten Jahr. Jedes Jahr wird eine Evaluation erhoben, in anderen Branchen auch, in anderen Unternehmen auch. Und ich rate auch dazu, das zu tun, weil man diese Zahlen braucht, um zu sehen, was für einen Effekt hat das denn tatsächlich auf die Mitarbeitenden. Und der ist enorm. Wir sprechen von Angriffen auf Ärzte oder medizinisches Personal. Wir sprechen von versuchten und tatsächlich auch erfolgten Vergewaltigungen auf dem Betriebsgelände. Wir sprechen von verbaler und psychischer Gewalt sowieso. Aber wir kümmern uns halt explizit um die physische. Und da sind wir zum Beispiel auch ganz aktiv in Kinder- und Jugendakutpsychiatrien, Rettungsstellen, ITS etc. pp. Und da sind die Angriffe von bis. Von übergriffig werden, sexuell übergriffig zum Beispiel auch, leider mittlerweile eine Daily Business eigentlich, bis hin zu wirklich schweren Angriffen. So, und dann lernen die Teilnehmenden, wie sie in dem Moment sich tatsächlich schützen können. Häufig auf der Rettungsstelle den auch so weit fixieren können, dass sie ihn auf dem Fixierbett verbringen können oder zum Beispiel in KJPs die Jugendlichen, die dann in dem Moment psychisch halt eskalieren und physisch in sogenannte Timeout-Räume zu verbringen. So, weil das muss man natürlich auch alles erstmal hinkriegen, weil liegt in der Natur der Sache, dass der andere das natürlich nicht möchte.
Ja, vielen Dank für deinen kurzen Einblick in dieses nicht ganz einfache Thema. Vielen Dank, Daniel Lautenschlag.
Sehr gerne.
Abschließend habe ich noch mit Dr. Johanna Stranzinger gesprochen. Ein wichtiger Partner des Kongresses ist seit vielen Jahren die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, kurz BGW. Und mit Frau Dr. Stranzinger habe ich darüber gesprochen, welche Themen die BGW derzeit besonders beschäftigen und worauf wir uns jetzt schon beim nächsten Kongress freuen können.
Jetzt sitze ich hier mit Dr. Johanna Stranzinger, Fachärztin für Arbeitsmedizin und Referentin für Arbeitsmedizin bei der BGW, dort in der Hauptverwaltung in Hamburg. Hallo Johanna.
Hallo Lukas, schön, dass du für mich Zeit hast.
Schön, dass du für mich Zeit hast, für uns, für unsere HörerInnen. Und schön, dass die BGW wieder dabei ist. Die BGW ist eine wichtige Partnerin für uns, für den VDBW und für den Kongress Health in Care Professions. Kannst du uns ein bisschen was über die BGW erzählen?
Die BGW ist die gesetzliche gewerbliche Unfallversicherung für alle privaten Betriebe im Bereich Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Die staatlichen Betriebe oder städtischen sind bei den Unfallkassen versichert, sprich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in diesen Bereichen. Und die gesetzliche Unfallversicherung ist sowas wie eine Zwangsversicherung. Und die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege kümmert sich eben besonders um die Branchen Gesundheit, Soziales, Kindergärten, bis zu Tierärzten, Friseuren. Friseure waren ja früher auch Gesundheitsberufe und deshalb gehören die traditionell auch dazu. Gegründet wurde die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege ungefähr vor 100 Jahren. Das heißt, als letzte der Berufsgenossenschaften, und die Berufskrankheit Infektionsgefahren wurde auch als letzte auf die Liste da damals mit aufgenommen. Also begonnen hat man mit Gefahrstoffen. Und dann 1928 ist dann die Berufskrankheit für Infektionsgefährdungen eben auch dazugekommen. Das heißt auch, dass für uns über das letzte Jahrhundert, also für die BGW über das letzte Jahrhundert, die Infektionskrankheiten auch immer ein wesentliches Thema waren. Und deshalb ist dieses Thema ja auch in den HECP mit aufgenommen worden, als eigenen Blog über Infektionsschutz und Infektionsgefahren. Die Schwerpunkte sind natürlich nach der Pandemie die Integration der Pandemieerfahrung. Dazu hatten wir Vorträge auch von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und aus dem RKI ist unsere werte Kollegin Frau Kaifi Pechmann aus Regensburg gekommen, die eben über die Neuigkeiten in der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts auch referiert hat. Eine Referentin aus dem RKI hat zum Beispiel auch dann über Impfmüdigkeit oder Möglichkeiten, die Impfmotivation zu stärken und Menschen an Impfungen zu erinnern, was ja vor allem im Bereich Gesundheitsdienst auch die Influenza-Impfung jedes Jahr betrifft. Und es war ein sehr wertvoller Beitrag auch. Und es gibt auch neue Themen, wie zum Beispiel ein Blick auf das Kuhfieber. Das ist eine Sache, also eine Infektion, die eher bei Großtieren vorkommt, bei Säugetieren, und die deshalb für Tierärzte und Tierärztinnen auch interessant ist. Und auch im Hinblick auf Mutterschutz, weil diese Kuhfiebererreger, die Coxiella burnettii, auch eine Entzündung der Plazenta machen, also des Mutterkuchens machen können, und deshalb Entwicklungsstörungen beim Kind auch hervorrufen können. Also es ist ein breiter Themenstrauß, und wir haben sicherlich auch dieses Jahr das Thema Infektionen, Infektionsschutz nicht abschließend behandeln können. Deshalb wird es wahrscheinlich nächstes Jahr in Hamburg beim HECP 2027 in der Hafen City an der Elbbrücken im neuen Prävier, das ist Präventionszentrum der BGW, gemeinsam mit dem größeren Partner VBG, Verwaltungsberufsgenossenschaft, auch wieder ein Thema sein. Und darauf freuen wir uns auch sehr, alle da einladen zu dürfen. Das Prävier ist mit Seminarhotel und Räumlichkeiten für Vorträge, für Konferenzen und für Seminare. Aber es gibt auch Ausstellungswelten, die die wichtigsten Präventionsgebiete abdecken, eben auch von Infektionsschutz bis zum Umgang mit der digitalisierten Welt. Ist dort ganz vieles enthalten. Und fordert eben auch bei Mitmachstationen auf, sich da aktiv und interaktiv auch einzubringen. Ich freue mich auf nächstes Jahr.
Ich freue mich auch auf nächstes Jahr. 2. bis 4. Juni ist das in Hamburg, ne? Genau. Ich muss ja sagen, ich bin noch ganz beeindruckt von der Veranstaltung dieses Jahr. Was waren denn für dich vielleicht so die Highlights?
Die Reformen natürlich im Gesundheitswesen, die werfen ihre Schatten voraus. Aber sehr beeindruckt hat mich auch der Keynote-Speaker, der Soziologe Herr Schulz, der sich ganz intensiv mit der demografischen Entwicklung und mit den Konsequenzen auseinandergesetzt hat und auch sehr eindrücklich referiert hat, wie sich das auf das Personal im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege eben auswirkt, wie dort auch die Altersverteilung ist und worauf man sich so einstellen muss. Und der demografische Faktor ist etwas, womit wir uns nicht genug auseinandersetzen können. Und es ist natürlich so, dass die Politik sich schon Gedanken macht, aber manchmal auch von falschen Voraussetzungen ausgeht und dann Schlüsse zieht, die sich dann 10 Jahre später dann doch nicht so als günstig herausstellen, also von Einstellungsstopps in bestimmten Bereichen und dann trotzdem wieder Mangel in bestimmten Professionen, wenn man zum Beispiel auch an Lehrkräfte in Schulen denkt, also nicht nur das Kerngebiet des Gesundheitsdienstes, sondern eben auch im Erziehungsbereich, in Kindergärten und so weiter. Von daher müssen wir uns, wenn wir mit Betrieben ins Gespräch kommen wollen über Personalausstattung, auch mit demografischen Faktoren immer wieder auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch für die Verbandspolitik ein wichtiges Thema.
Ja, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke.
Danke dir.
Dann sehen wir uns nächstes Jahr in Hamburg. So, hallo Susanne. Mensch, das waren ja wieder viele spannende Beiträge jetzt zu Health and Care Professions. Hi.
Hallo Lukas. Ja, das stimmt.
Aber eine Frage hätte ich jetzt nochmal an dich aus gegebenen Anlass, beziehungsweise gibt es immer mal wieder Diskussionen darum. Deswegen musste ich jetzt mal ganz wirklich direkt fragen, kann es sein, dass Betriebsärztinnen und Betriebsärzte ein Datenschutzproblem darstellen?
Also ich kenne diese Debatten, auch, ja, es ist auch immer wieder mal im Gespräch mit Privatpersonen im Umfeld oder so immer wieder mal ein Thema, das darauf abgestellt wird, dass Betriebsärztinnen und Betriebsärzte ja durch ihre Nähe zum Arbeitgeber als quasi Fachärztinnen der Arbeitgeber angesehen werden und dass damit unterstellt wird, dass die Daten, die gesundheitsbezogenen Daten von Beschäftigten deshalb nicht sicher wären. Ja, und das muss man, dem muss man natürlich ganz entschieden entgegentreten. Und ja, vielleicht räumen wir einfach auch nochmal mit diesen Vorurteilen auf in dieser Runde. Was hältst du davon? Soll ich ein bisschen ausführen, warum das nicht sein kann?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, also was sind denn so vielleicht 1-2 Beispiele, wo das angebracht wird und warum das eben genau, wie du sagst, definitiv nicht der Fall ist?
Ja, auf der einen Seite haben natürlich Betriebsärztinnen und Betriebsärzte die Nähe zu den Beschäftigten, arbeitsmedizinische Vorsorge, Beratung bei bestimmten Problemen, zum Beispiel bei Hautproblemen, aber eben auch bei psychischen Problemen beraten Betriebsärztinnen und Betriebsärzte. Und auch im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements, also immer dann, wenn bestimmte leistungsbezogene, gesundheitsbezogene Sachverhalte eine Rolle spielen, beraten Betriebsärztinnen und Betriebsärzte individuell. Das bedeutet aber nicht, dass Informationen aus diesen Gesprächen, aus diesen Beratungsgesprächen direkt an den Arbeitgeber gehen. Also, es werden definitiv keine gesundheitsbezogenen Daten an Arbeitgebende oder hier dann in dieser konkreten Situation an das BEM-Team oder an Personalverantwortliche weitergegeben. Was die Rolle der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte ist im Rahmen eines solchen betrieblichen Eingliederungsmanagements, ist die Beratung zur Gestaltung der Arbeit, damit eben Beschäftigte leistungsbezogen, leistungsgerecht, wie wir das sagen, eingesetzt werden können. Also es ist, wenn man so will, eine abstrahierte Beratung, die man arbeitsplatzbezogen abgibt, aber nicht unter Nennung von Gesundheitsdaten. Das ist ganz klar geregelt. Nicht nur in diesem Fall, sondern generell, das gilt auch für die arbeitsmedizinische Vorsorge für alle Art der individuellen Kontakte zwischen Beschäftigten und den Betriebsärztinnen und Betriebsärzten. Diese Rolle ist klar definiert. Jeder weiß jetzt inzwischen, der unseren Podcast hört, dass wir sozusagen nach dem Arbeitsschutz, nach der Arbeitsschutzgesetzgebung, der arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung und weiteren gesetzlichen Grundlagen handeln. Aber das ist nicht das einzige Gerüst, nach dem Betriebsärztinnen und Ärzte handeln, denn sie sind eben als Ärzte auch, unterliegen als Ärzte der ärztlichen Schweigepflicht. Und dieses Berufsethos wird ja geregelt beispielsweise über die Berufsordnung oder Berufeordnung, ja. Und es gibt noch andere Gesetze, die ganz klar benennen, wie mit Gesundheitsdaten umzugehen ist und die Ärztinnen und Ärzte zum Schweigen verpflichten. Und dieser ganze Sachverhalt, und das ist jetzt nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, der ist auch strafrechtlich bewährt. Mhm. Das heißt, der Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht und der Verstoß gegen den Umgang mit Beschäftigtendaten und den insbesondere mit den Gesundheitsdaten der Beschäftigten, ist strafrechtlich bewährt, gilt sozusagen als Straftat. Ja? Hm. Also wer behauptet, Betriebsärztinnen und Betriebsärzte geben Gesundheitsdaten an den Arbeitgeber weiter, unterstellt ihnen sozusagen eine Straftat.
Hm. Vielleicht nochmal zum Abschluss, in welcher Form geben denn Betriebsärztinnen und Betriebsärzte Informationen über die Gesundheit der Belegschaft weiter? Also, weil das tun sie ja doch, oder?
Ja, auch das ist genau geregelt, ne? Also keine individuellen oder keine individualbezogenen Daten. Das so viel ist schon mal klar. Wir müssen hier nochmal unterscheiden zwischen also diesem Auftrag zur arbeitsmedizinischen Vorsorge. Da ist gesetzlich geregelt, dass eine Bescheinigung über die Teilnahme an der gesetzlich vorgesehenen Pflichtvorsorge an den Arbeitgeber geht. Da steht lediglich drauf, dass Beschäftigte teilgenommen haben, was der Anlass für die arbeitsmedizinische Vorsorge war und wann eine nächste arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge angezeigt ist. Das sind die einzigen Informationen. So, und dann haben wir ja nochmal diese Situation, von der du auch gesprochen hast, wenn es also darum geht, sich mit einer individuellen Leistungsveränderung aufgrund einer veränderten gesundheitlichen Situation zusammenzusetzen. Also auch hier können nie Gesundheitsdaten im Klartext weitergegeben werden, Diagnosen oder sonst irgendwas.
Ja.
Und der letzte Punkt ist noch, weil das da deine eigentliche Frage war, Betriebsärztinnen und Betriebsärzte haben ja einen Versorgungs- und Präventionsauftrag und beraten Arbeitgebende bei der Gestaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Betrieb. Und hier ist vorgesehen, dass also Erkenntnisse aus betriebsärztlicher Betreuung und Versorgung in einem Jahresbericht, in einem Bericht zusammengestellt werden und entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden und dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin vorgeschlagen werden. Das ist also, wenn du so willst, so ein bisschen wissenschaftliche Arbeit. Ne? Da wird dann alles, was man an Erkenntnissen gesammelt hat, aufgearbeitet und dann an den Betrieb gegeben zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Susanne, ganz vielen lieben Dank für diese wichtige Zusammenfassung. Ich glaube, es ist gut, dass wir das nochmal explizit so ausgeführt haben. Aber wer sich noch ein bisschen intensiver mit Mythen, Missverständnissen und Fake News über die Arbeitsmedizin auseinandersetzen möchte, kann gerne die Folge 14 unseres Podcasts hören.
Vielleicht sagen wir auch immer noch mal dazu, dass man sich auch direkt an uns wenden kann, wenn man Fragen hat.
Per Mail an arbeit-trifft-gesundheit, alles zusammengeschrieben, @vdbw.de. Danke, tschüss.
Danke, Lukas, tschüss.